Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 123, diesmal in der englischen Woche, aber deswegen nicht viel besser vorbereitet als sonst. Mein Name ist René, was, außerdem mit dabei der Marvin.
Hallo.
Die Alex.
Aber 1A vorbereitet.
1A vorbereitet und von diesem Sci90-Podcast der Dominik.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Bitte, bitte. Ja, Dominik, das erste Mal dabei. Sag doch einfach mal in zwei Sätzen, wer du bist und wie du zu diesem Fußball-Podcast kommst.
Oh je. Ja, also ich heiße Dominik, hast du ja schon gesagt. 28, wohnhaft in Bielefeld.
Frankfurt-Fan seit... gar nicht.
Wie? Doch. Wir haben sogar den berühmtesten Blitzer Deutschlands.
Wie habt ihr Internet nach Bielefeld gekriegt? Das ist die spannendere Frage.
Weiß ich nicht, es muss an Dr. Oetker liegen. Das ist gut möglich. Naja, Eintracht-Fan seit 1992, Jörn Andersen ist schuld. Der hatte damals dieselbe Frisur wie ich.
Heute auch noch?
Du trägst heute noch?
Nein, heute nicht mehr, nein. Aber ich wurde damals dann in der F-Jugend oder C-Jugend oder was auch immer das für eine Jugend damals war, hieß es immer, der sieht aus wie Jörn Andersen. Da wusste ich nicht, wer es war, hab geguckt, wer es ist. Dachte so, Frankfurt, erste Liga, stand oben drin, die musste erstmal cool finden, ja, und seitdem ist es so geblieben. Also kann man sowas irgendwie sagen, ich war damals ein Erfolgsfan, jetzt ist es aber mit Leidenschaft, weil Erfolg hatten wir in letzter Zeit nicht mehr so viel, unabhängig von letzter Saison jetzt.
Hey, also hier vergangenes Wochenende, 3-0 gegen Bremen, ist schon war, Erfolg, oder?
War völlig okay und man hat dann im Spiel auch gesehen, dass Frankfurt mit den Plätzen 18 bis 12 sehr wenig zu tun haben wird, weil Bremen als Abstiegskandidat wurde komplett beherrscht und da hat man mal gesehen, was für ein Potenzial und für eine Qualität in der Truppe mittlerweile steckt, trotz der ganzen Ausfälle.
Steigst das ja ist der Punkt, den ich am allerwichtigsten finde. Dieses in der Breite verstärkt, was die ganze Zeit gesagt wurde, ist halt tatsächlich so. Ein Ausfall von Meier ist kompensierbar. Es ist auch egal, ob hinten auf rechts mal ein Jung ausfällt, ob der Otschipka auf links ausfällt. Wir haben für jede Position mittlerweile einen adäquaten Ersatz. Und wir scheinen mit Labatlabs Cutlets jetzt tatsächlich auch mal einen Stürmer gefunden zu haben, der zu unserem System passt.
Einen Stürmer, den du auch so nennen kannst.
Der auch Tore schießt.
Der aber auch genau richtig steht. Und das, genau das ist nämlich das Ding. Das ist halt ein typischer Stürmer. Das hast du beim 1-0 gemerkt. Das war jetzt ja, das hat er jetzt ja nicht großartig, da braucht er ja keinen Hackentrick für machen, um das Ding zu machen. Aber der steht einfach im richtigen Moment zur richtigen Zeit und weiß, wie man das Ding dann einschweißen kann. Und genau das hat uns vielleicht auch in der letzten Saison vielleicht noch eher gefehlt. Und der Cutlets steht jetzt einfach da und das zweite Tor, ich meine, das hat ja jeder noch vor Augen, wie wunderbar herausgespielt das war. Der hat gezeigt, er kann eine Verstärkung für die Eintracht wirklich sein.
Das zweite Tor hat mich sehr an Lahnig gegen Leverkusen vor einem Jahr erinnert.
Ja, das stimmt. War
fast 1-1 die gleiche Kopie. Ja. Nee, aber alleine das 1-0 von Katletscha hat man der ganze Angriff an sich, das war ja schon mal eine Qualität. Das hast du in dieser Saison so noch nie gesehen und von Bremen im ganzen Spiel sowieso nicht. Also da hat sich schon gezeigt, wo der Hase langläuft. Ne?
Du musst ja wirklich sagen, Bremen war ja auch, also das ist halt immer so, ich bin momentan mir noch so ein bisschen unsicher, weil ich nicht genau weiß, ob Bremen einfach wirklich so schlecht war oder ob wir so gut waren. Also ich muss auch schon sagen, mich hat es wirklich sehr verwundert, dass wir trotz der vielen Ausfälle, und es waren halt einige, Schwegler ist langzeitverletzt, Meier, das ist eigentlich eine Schwächung, aber trotzdem konntest du das kompensieren. Und Flum hat ja auch gefehlt, okay, der kam dann rein, aber dafür hat der Russen für mich ein gutes Spiel gemacht, Rode sowieso. Da muss ich dann echt sagen, die Eintracht, die geht trotzdem gut ab. Und der Banetta, der hat sich eingefügt, wie als hätte er schon öfter mit den Jungs zusammengespielt.
Ja, das haben Neuzugänge bei Frankfurt, glaube ich, an sich, ne? Dass sie gleich im ersten Spiel zeigen, was sie können.
Jetzt bei Eberkart hat es auch nicht anders.
Ja, ja, klar. Also vielleicht ist es wirklich so, dass man sagen muss, die Leute, die wir uns holen, die verfügen über eine gewisse Qualität, die uns sofort weiterbringt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum einfach gesagt wurde, wir bleiben an dem Cutlets dran. Wir bleiben da dran, bis es nicht mehr geht. Mittlerweile wissen wir warum. Ne?
Ja, ja, definitiv.
Marvin, du sagtest vorhin, Sebastian Rode hat für dich ein super Spiel gemacht. Alex ist ja mal ein bisschen kritisch, was Sebastian Rode angeht.
Der hat mir an dem Spieltag auf jeden Fall nicht schlecht gefallen. Der ist gelaufen wie ein Tier. Der hat gekämpft. Der hat vor allen Dingen auch mal richtig gut nach vorne gespielt. Hat viel Übersicht gehabt und war der bessere Sechser. Ja. Wen ich aber an dem Spieltag auch mal herausheben wollte, wer mir eigentlich den viel größeren Sprung gemacht hat, den ich auch in den letzten Spielen immer wieder kritisiert habe, war der Otschipka. Also der hat sein bisher bestes Spiel in der Saison gemacht. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut.
Ja, ja. Und nicht nur, weil er einen auf den Sack bekommen hat, mehr oder weniger, ja.
Alter, das sah vielleicht fies aus. Ich hab das Spiel ja nicht gesehen, ich war ja mit Umzugskisten tragen beschäftigt. Ich habe es ja nur so im Live-Ticker und im Radio verfolgt. Aber als ich mir die Bilder da abends angeguckt habe, ich echt gedacht, also dass der das ohne größeren Schaden da quasi überlebt hat, das ist echt ein Wunder.
Das war schon bitter. Also das Foul vom Di Santo war aber jetzt auch wirklich vogelwild. Da habe ich mir schon gedacht, was geht denn hier ab?
Ja? Also vor allen Dingen, was hat denn der Fuß da oben zu suchen und dann auch noch mit in dieser Kung-Fu-Manier da reingesprungen? Das wäre ja zur besten Kahnzeit nicht passiert.
Ja, aber das scheint ja bei Bremern üblich zu sein, ne? Wenn man da mal Tim Wiese zurückdenkt.
Ja, ja, aber das sah schon böse aus.
Ja, also das sah wirklich sehr, sehr bitter aus. Da habe ich mir auch nur gedacht, ich war mir unsicher, weil ich mir habe gedacht, vielleicht hat er irgendwie die Sportart verwechselt, ja, vielleicht ist er gerade bei Mixed Martial Arts gelandet. Mit Fußball hat das nicht viel zu tun gehabt. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Di Santo, das habe ich ja schon mitbekommen, als die Bremer ihn verpflichtet haben, da haben die gedacht, Wunder, was für ein Typ haben wir bekommen. Der Junge, das ist ein maximaler Mittelklasse-Fußballer, der hat sich ja logischerweise bei Chelsea hat er sich nicht durchgesetzt, bei anderen Vereinen auch nur teilweise. Es zeigt mir, dass er den Vorschusslorbeer nicht gerecht wird. Mit so einer roten Karte muss ich ja auch sagen, die war ja mehr als verdient.
Die war mehr als verdient. Zu Recht 3 Spieltage gesperrt worden. Ne? Also ja, gerade auch nach der Verletzung, die sie nach sich gezogen hat, der sah ja bitterbös aus.
Ja, aber Ironie des Schicksals ist eigentlich, dass so Chipka dann mit Muskelfaserriss raus ist, ne?
Das ist richtig. Also da hätte ich auch als letztes mit gerechnet, zumal wenn du halt auch mal die Zeitlupe gesehen hast, wie der Kopf weggeflogen ist und so, ne? Also das sah ja richtig heftig aus. Und dann steckt er das locker weg, macht hinterher selber noch irgendwelche Bilder, haut sie auf Facebook raus und geht dann zum MRT und hat Muskelfaserriss.
Ja, das ist halt echt scheiße, bitte. Gerade halt auch nach dem richtig guten Spiel, was er jetzt gemacht hat. Alex, du hast es ja eben schon richtig gesagt. Doppelt bitte. Ich muss aber sagen, momentan ist mir gar nicht so unwohl bei der Thematik, wenn es darum geht, Ochipka rauszunehmen für einen Jagba, der für mich die letzten Spiele, die er gespielt hat, auch ordentlich gespielt hat.
Ah, möchte ich widersprechen.
Ja, fandst du nicht?
Nee, also gegen Dortmund war Ochipka natürlich ein Offensivpunkt und war auch immer agil auf der linken Seite, aber defensiv war das Vogelwild, was er gebracht hat. Das war für mich eine Katastrophe und auch für mich der Hauptausschlag, weswegen Dortmund da 2-1 gewonnen hat. Beide Tore über die Ochipka-Seite, beziehungsweise über die Jagba-Seite.
Ja, aber das war zwar die Jagba-Seite, aber trotzdem hat Flum für mich die entscheidenden Fehler gemacht. Einmal beim unglaublich fürchterlichen Pass und einmal, wo er nicht entscheidend reingegangen ist. Ich gehe mit dir d'accord, dass trotz der Tatsache, dass er ein Defensivspieler ist, seine ganz klaren Vorteile in der Offensive hat, was skurril genug ist. Trotzdem würde ich eher sagen, dass die Fehler für mich zumindest bei Flum eher anzulasten sind. Wobei, da kann man natürlich anscheinend auch anderer Meinung sein.
Ja, aber ich denke da ein bisschen in der Zukunft.
Ja.
Gegen Vereine wie jetzt zum Beispiel Bremen oder sowas ist ein Ausfall von Ochipka nicht so tragisch, denke ich. Ja. Selbst wenn Ochipka defensiv auch nicht unbedingt die Leuchte ist. Aber wenn man jetzt international gegen Bordeaux das Spiel sieht oder auch gegen Stuttgart, die unter anderem mit Metanik, Maxim und Ibisevic und sowas alle in der Offensive rumlaufen werden, da wird mir schon ein bisschen bange, wenn man dann die ganze Zeit erstmal auf Jagba zurückgreifen muss.
Ja, also wollen wir jetzt schon mit Bordeaux direkt anfangen oder wollen wir noch was zu Bremen sagen?
Also vielleicht nochmal die Antwort auf deine Frage eben, ob bei Bremen noch was kommt. Also ich gehe davon aus, dass bei Bremen nichts mehr kommt und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, keine Ahnung, dass ein Elia nachts um 3 Uhr im Auto durch die Gegend fährt, sondern da fehlt jetzt einfach an Qualität im Kader. Und das in der gesamten Truppe. Ja, ein gleiches Problem sehe ich beim HSV. Das hat auch nichts mit einem Thorsten Fink zu tun, den sie heute rausgeschmissen haben.
Das war sowieso total lächerlich. Also da, wenn du das jetzt ansprichst, das Thema, ja. Tut mir leid, jetzt habe ich wieder 5 Minuten Rage-Modus. Der HSV ist ein geiler Verein. Seien wir mal ehrlich, das ist ein geiler Traditionsverein. Die haben eigentlich wirklich was im Pedo. Die haben viele Fans. Da steckt was dahinter, die haben frühere Erfolge, die haben immer noch Leute, die sogar Geld in diesen Scheißverein
putten. Ich wollte gerade sagen, die haben sogar immer noch ihren Geldgeber, der immer wieder das Portemonnaie aufmacht.
Aber die kriegen es nicht hin, ein gescheites Führungspersonal hinzustellen. Ja. Für mich ist der Kreuzer die schlechteste Qual, die du treffen konntest für einen Sportdirektor. Das war ultimativ, das habe ich damals auch schon gesagt, der Kreuzer, der hat Ja, war bei Basel, das war okay, der war bei Graz, aber das ist alles nicht der HSV. Und wenn er jetzt von der dritten in die zweite Liga mit einem Traditionsverein wie KSC aufgestiegen ist, ist es immer noch nicht das Nonplusultra. Und Fink ist für mich, das ist auch ein bisschen ein Selbstdarsteller, der Typ, aber an dem hängt das nicht. Die sind letztes Jahr ganz knapp, sind die am Europacup gescheitert, ja, weil wir besser waren, ein Tick, zu Recht. Aber die waren knapp dran. Aber immer wieder alles in Frage zu stellen, das ist total hirnrissig. Und dass sie jetzt, Transferperiode abgelaufen, die Länderspielpause, wo du fast zwei Wochen Zeit hättest, irgendwas einzuüben, abgelaufen. Jetzt kommt wieder ein neuer Trainer. Also es ist peinlich. Und wie dieser Kopf sich darstellt, unter aller Sau, guck dir den Kader an, aus dem kannst du ein bisschen was auf jeden Fall machen. Du kannst mit dem Kader auf jeden Fall Europa erreichen.
Ich glaube das schon.
Aber nee. Ich glaube, dass der Fink das genauso gut gekonnt hätte wie irgendjemand anders. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das da dauerhaft besser wird, solange der Fisch am Kopf stinkt und der Kopf ist für mich der Kreuzer. So, ja, okay. Alex, du sagst Kader nicht gut genug, ähnlich wie Bremen, hast du gemeint, ne?
Genau. Ja. Und deswegen sehe ich uns auf jeden Fall sowohl vor Bremen als auch vor dem HSV. Ganz klar vor Bremen, der Abstand zum HSV, also bei Bremen ist es nicht so eklatant wie beim HSV, aber da läuft einfach alles schief. Da ist meiner Meinung nach der Kader zu schwach. Da ist die Vereinsführung, wie du es gerade eben schon gesagt hast, das ist einfach fehlbesetzt. Und es wird eigentlich auch dem Verein überhaupt nicht gerecht. Aber ist ja hier ein Eintracht-Podcast, kein HSV-Podcast. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, das Spiel gegen Bremen, 3-0 hört sich souverän an. Wir haben das Spiel auch absolut kontrolliert. Aber unterm Strich war das ein Pflichtsieg gegen einen deutlich, deutlich schlechteren Gegner.
Ja, trotzdem musste er erstmal so souverän und überzeugend auftreten, finde ich.
Erste Halbzeit war sowieso ziemlich grandios. Ich fand, die erste Halbzeit war insgesamt das, was die Eintracht gespielt hat, eine wahnsinnig gute erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, finde ich, sind sie unnötig schwächer geworden. Beziehungsweise haben Bremen besser kommen lassen mit 10 Mann. Gut, man hat aber auch gemerkt, dass da nicht mehr wirklich viel passiert. Das Einzige, was uns irgendwie in die Bredouille hätte bringen können, wäre der Elfmeter gewesen. Aber da war das irgendwie für mich ein gerechtes Schicksal, dass der Hand diesen geschundenen Elfmeter auch nicht reingemacht hat. Weil ganz ehrlich, wenn du wegen so einer scheiß Elfmeter gibst, hättest du in der ersten Halbzeit für die Eintracht auch Elfmeter geben müssen. Ein Inui gefallen. Der Inui hat mir übrigens bei dem Spiel sehr gut gefallen. Da waren viele richtig gute Dinge dabei, viele Flankenwechsel, die er gemacht hat. Da merkst du, dass wenn der Inui topfit ist, dann läuft es auch gedanklich. Aber ich will nur mal sagen, der Elfmeter war für mich keiner. Gut, dass der Trapp ihn berechtigt gehalten hat.
Ja, also der Elfmeter war auf keinen Fall einer. Und eigentlich, also das hätte eine gelbe Karte oder eine Schwalbe geben müssen. Das war ja schon so dreist geschunden, da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Würde ich jetzt aber gar nicht mehr so als Schiedsrichterfehler sehen, wenn du da scheiße zum Geschehen stehst. Wir haben es jetzt, also ich habe es in der dritten Wiederholung oder in der Superzeitlupe gesehen, da erkennst du es ganz klar. Aber im Endeffekt auch clever gemacht. Dafür aber richtig kacke geschossen.
Das stimmt. Also wirklich ausgleichende Gerechtigkeit. Mir geht's halt nur echt übelst auf die Eier, dass andauernd im Strafraum was passiert und nur der Elfmeter gesucht wird. Das, wo es ganz klar ist, dass die eigentlich nur im Strafraum rumwuseln, um Elfmeter zu bekommen, um nicht um den Torabschluss zu suchen. Und ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, dass es andauernd solche Elfmeter gibt. Es gibt so viele strittige Situationen in der letzten Zeit, ja, oftmals auch zu unseren Ungunsten. Das ist mir alles ein bisschen zu unglücklich, um das mal so zu sagen. Ich meine, stell dir mal vor, die hätten Elfmeter reingemacht, dann wäre es schon wieder ein bisschen blöd gewesen. 2-1, okay. Man hat dann nachher gemerkt, dass wir wieder eine Schippe drauflegen können, aber es wäre einfach unnötig gewesen.
Es sind halt immer diese Momente, wo du unnötig halt runterfährst und dem Gegner da die Chancen bietest. Das Spiel kennen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren von der Eintracht. Ja. Das ist ja leider auch nicht neu.
Ja. Einziger Kritikpunkt, den ich nochmal kurz anbringen will, ist die Tatsache, dass wir, glaube ich, gefühlt 100 Ecken hatten und keine einzige Ecke irgendwie gescheit umgesetzt wurde.
Ja, das muss ich sagen. Das Thema Standards ist wieder auf dem Trainingsplan, würde ich behaupten.
Wobei die mir vom Barnetta ja auch gar nicht so ungut gefallen. Ne? Ja, also die kommen wenigstens mal hoch in den Strafraum rein.
Ja, aber wir machen halt so wenig draus.
Und dieses Behinderte auf den ersten Pfostengespiele.
Ja,
das war wirklich, da hast du recht. Das war schon besser, aber immerhin, aber insgesamt war es ungünstig, wie wir die Ecken ja, ich will nicht sagen, wie wir danach den Abschluss gesucht haben. Die kamen ganz gut rein von Banetta, aber irgendwie der letzte Kopf hat gefehlt.
Ich sag ja, du machst zu wenig nachher draus.
Ja gut, da fehlt dir natürlich dann auch der Lange, ne? Also wenn du den mit vorne drin hast, steigen deine Chancen.
Aber gut, ja, da hast du vollkommen recht. Wenn der fehlt, dann. Aber an sich, gutes Spiel der Eintracht, Pflichtsieg auf jeden Fall, der in dieser Form definitiv nicht mit uns mithalten kann. Positive Erkenntnis. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ne?
Marvin, du sagtest gerade, die Standardsituation in der Offensive würden dir ein bisschen negativ aufstoßen. Ich bin ja eher der Meinung, dass die Standardsituation in der Defensive das Problem ist im Moment. Ich hatte bei jedem Eckball, ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht, was wir gegen uns hatten.
Ja, das ist ein sehr guter
Punkt. Das ist nicht nur das Spiel jetzt gegen Bremen gewesen, sondern die ganze Saison schon.
Nee, das ist definitiv so. Also ich muss auch sagen, gerade bei Ecken stelle ich auch fest, dass wir da sehr anfällig sind. Ich weiß, ich kenne die Statistik nicht. Bin aber ziemlich sicher, dass wir schon sehr, sehr viele Tore, also vergleichsweise viele Tore, nach Ecken kassiert haben. Also, weil da stimmt die Abstimmung immer noch nicht. Das war in der letzten Saison besser.
Also mir fällt jetzt spontan nur das Ding gegen Hertha ein.
Ja,
Gut, da ist ja eh jeder Ball reingegangen. Aber ansonsten, gute Verteidigung sieht meiner Meinung nach defensiv bei Standardsituationen anders aus.
Ja, das stimmt. Du warst auch relativ viele Jahre Fußballer eigentlich, mehr oder weniger, auch wenn es ein bisschen im amateurhaften Bereich ist, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, ihr habt das mit der Defensive auch schon besser gemacht.
Ich bin Stürmer, ich habe keine Ahnung.
Ah, okay, du bist eher du bist eher in die Ecken, hast du dir gesucht, um Tore zu machen.
Ja, ich meine, ich bin nur knapp über 1,75 groß, aber Standardsituationen in der Offensive sind meiner Meinung nach sowieso einfacher zu bewerkstelligen als in der Defensive.
Habt ihr den Freistoß gegen, ich glaube, gegen Bochum war es, gesehen? Jetzt am Wochenende? Ich weiß gar nicht, gegen wen Bochum gespielt hat. Ich habe nur die eine Szene gesehen. War ein Freistoß, kam lang reingeschossen und die ganzen Bochumer sind einfach aus dem Strafraum rausgelaufen. Also kollektive Abseitsfalle und es standen einfach 15 Leute. Naja, gut. Übertrieben.
5 von 11. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber auch mal eine Variante.
5 Leute im Abseits, aber das sah richtig geil aus.
Ja.
Ja. Also selbst mit so billigen Tricks schaffen es Vereine heute noch, irgendwas aus dem Freistoß oder irgendwie einen Freistoß zu verteidigen. Und wir sehen da in der Tat echt auch hinten schlecht aus. Also Standards sind in beide Richtungen momentan ein Problem. Und das hatten wir letztes Jahr deutlich besser drauf gehabt, weil ich glaube, wir waren letztes Jahr in der Hinrunde die Mannschaft, die die meisten Tore nach Standards gemacht hat.
Ja.
Und jetzt oder auch die meisten Kopfballtore gemacht.
Ja gut, das ist jetzt aber auch schon wieder der Fall, meine ich. Was der Kicker heute irgendwie bei Twitter geschrieben hat, oder zumindest ist Frankfurt das Team mit den meisten Toren nach Flanken.
Ja, okay. Gut, das ist klar, aber da muss ich auch sagen, und das ist mal, muss ich mal positiv erwähnen, dass die Flankenhäufigkeit bei der Eintracht auch wirklich wieder sehr zugenommen hat. Also, dass man sich wieder mehr Chancen herausspielt, das merkst du auch, dass auch wirklich der Abschluss durch Flanken gesucht wird. Ich meine, dadurch ist ja das eine Tor von Cutlets auch entstanden, das 1-0, ne? Ja. Nee, 2-0. Also insofern, das funktioniert. Und Schipka war ja auch logischerweise wieder besser, der ja auch immer für viele Flanken sorgt. Jung ja auch. Jung hat ja auch zum 2-0 hat er ja auch die Vorlage gegeben, zum 3-0 eigentlich auch, was Brödel so genial verwandelt hat. Ja. Also ganz ehrlich, das Tor von Brödel war auch wie ein gewolltes Tor.
Ne? Ja, der hat Cutlets einfach das dritte Tor geklaut, der Sack.
Ja. Also so nach dem Motto, du machst keins mehr, dann mache ich lieber eins. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Tor von Brödel war das Eigentor. Ich glaube, das war aber auch schon das vierte oder fünfte. Also das ist kein unbeschriebenes Blatt. Lothar Matthäus hat auch 5 oder 6 Eigentore gemacht, aber trotzdem ein anderes Spieler,
ja. Ja, du hast schon gemerkt, dass ein Sebastian Jung wieder dabei ist.
Ja, das fand ich auch.
Ja, der wurde würdig vertreten von Schröck und von Celozzi, aber das ist schon nochmal ein Qualitätssprung gewesen.
Der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also siehst du natürlich auch anhand der Statistiken hinterher, der Spieler mit den meisten Ballkontakten und das für einen Rechtsverteidiger, also Hut ab.
Und auch geil, Kapitän. Stell dir mal vor, ist da auch eine geile Geschichte. Der Junge, der war bei uns in der Kurve. Und irgendwann ist doch eigentlich so Boyhood Dream Come True. Steht er selbst auf dem Platz und hat die Kapitänsbinde. Das ist schon eine geile Angelegenheit. Und für das Alter.
Ja.
Also ich bin ja immer wieder Fußballromantiker. Und wenn ich mir diese Geschichte dann vor Augen halte, finde ich das schon eine ziemlich geile Angelegenheit.
Er ist es auch. Also ich meine, du merkst es auch bei vielen Spielern, ne? Also Meier hat letztes Jahr die Binde angezogen bekommen, hat eine Schippe draufgelegt, Jung kriegt die Binde angezogen, macht ein richtig gutes Spiel. Also das scheint schon ein bisschen zu pushen.
Ja, ist auch gut so und richtig so. Ja. Ich freue mich dafür. So, ja. So, das ist das Bremen-Spiel. Positives Fazit, mich freut, es war aber auch ehrlich gesagt, war es auch ein wichtiger Sieg. Wenn man ganz ehrlich, hätten wir das Ding nicht gewonnen, hätten wir dauerhaft in der Tabelle nochmal richtig nach unten schauen müssen, das wäre ärgerlich gewesen, so haben wir mal wieder ein bisschen, weil jetzt sind auch die, jetzt sind auch wieder die englischen Wochen da ist eine Doppelbelastung ganz klar, auch vorherrschen, da kann es auch mal sein, dass du den einen oder anderen Punkt in der Liga abgibst, aber nicht gegen so eine Mannschaft wie Bremen, deswegen war es wichtig, jetzt den Dreier zu sorgen.
Ja, im Prinzip kannst du jetzt halt wirklich sagen, außer dem Ausrutscher ganz am Anfang gegen die Hertha läuft es halt jetzt schon irgendwo nach Plan.
Ja.
Ja, die Punkte, wo du Punkte erwartest oder wo du halt erwartest, dass du einen Sieg halt auch einfährst, da machst du es halt jetzt auch. Mhm. Bis jetzt.
Und wie sieht's dann aus? Erwartet ihr einen Sieg gegen Bordeaux?
Sieg ja. Vielleicht
also eigentlich,
nicht.
Ja.
Okay.
Erklären Sie sich, Frau Alex.
Ich war ja letzte Woche auf Korsika und habe mich da in der Kneipe mal ein paar Minuten vor den Fernseher gehockt, wo gerade Paris gegen Bordeaux übertragen wurde.
Auslandsstudium hier, ja, ich merke schon.
Genau. Ich bin da ja nicht ohne Grund hingefahren.
Ja, nur wegen Scouting, ja.
Genau.
Vorbildlich.
Ja.
Ja, ich hoffe auch, dass ich die Reise noch absetzen kann. Das klären wir dann im Nachgang. Nee, also ich glaube einfach, dass wir in der Gruppe die Chance haben, jeden Verein zu schlagen. Und ich glaube einfach, dass wir zu Hause stärker sind wie auswärts. Und von daher gehe ich jetzt einfach mal mit dem Wunsch nach 3 Punkten in jedem Heimspiel in die Spiele rein. Und ich halte den Wunsch nicht für unrealistisch. Also ich glaube, dass wir ein Problem mit der Häufigkeit der Spiele bekommen werden und dass wir aufgrund mangelnder, ich will nicht sagen Fitness, aber vielleicht aufgrund mangelnder Konzentration einen Punkt liegen lassen. Aber aus den 3 Heimspielen, die wir haben, könnte ich mir gut und gerne 8 Punkte vorstellen. 7.
Das geht nur, wenn du mit 15 Mann auf dem Platz stehst.
Alex, unser Mathe-Genie. Ja.
Ich stimme Alex aber soweit zu mit den 3 Heimsiegen.
Ja.
Beziehungsweise mindestens 7 Punkte und auswärts holen wir uns dann irgendwie in Tel Aviv oder sowas dann einen komischen Sieg. Also ich denke, 10, 11 Punkte nach den 6 Spielen ist gar nicht mal so unrealistisch und das sollte eigentlich reichen, dass man mindestens Zweiter wird.
Also ich weiß nicht, habt ihr gestern Abend das Heimspiel gesehen?
Nein.
Gestern Abend im Heimspiel waren zu Gast Christoph Preuß, Alexander Huber und Achte Seifert von der DFL.
Wie, ja, okay. Wie kein und, Thomas Berthold?
Nee, Gott sei Dank nicht. Aber es wurde in die Runde gefragt, ob die Eintracht die Gruppenphase schafft. Und derjenige, von dem ich es als allerletzten erwartet hatte, hat zuerst mit einem total überzeugten Ja geantwortet. Und das war der Preuß als Teammanager. Er hat sich gestern Abend auch dahingesetzt und voller Überzeugung gesagt, ja, ich glaube daran, dass die Eintracht die Gruppenphase übersteht und in die K.O.-Runden einzieht.
Ja, ist also, ja auch so unrealistisch. Ne? Muss man überlegen, mit Tel Aviv und Nikosia hast du 2 Vereine aus Zypern und Israel. Klar können die auch Fußball spielen, dann werden auch gewisse Gelder fließen, sonst wären sie auch nicht so weit oben dabei. Das wird auch nur, werden 2 Truppen sein, die Fußball spielen können. Die einzig Unbekannte ist meiner Meinung nach Bordeaux. Weil spielen zwar in Frankreich, aber sind auch nur in die Euroleague gekommen, aufgrund des Pokals. Also ein bisschen wie Stuttgart dies Jahr. Aber ansonsten, ich habe mit einem Freund, einem Franzosen, mal darüber gesprochen, der verfolgt die Ligue 1 ein bisschen mehr und der meinte, also Bordeaux steht deutlich unter Frankfurt und das ist so ein bisschen so Bremen-Niveau. Ja. Weiß nicht, ob er da ein bisschen übertrieben hat, aber ich bin mal gespannt, ob er da wirklich recht behält.
Ah ja, also Bordeaux ist halt, ja, es ist definitiv so. Also ich meine, du musst überlegen, Bordeaux ist natürlich ein Traditionsverein, das wissen wir, da kam auch Zinedine Zidane mal her, ja, der hat ja auch mal da gespielt. Ribéry natürlich auch, ja. Aber die ganz große Zeit ist eigentlich bei Bordeaux vorbei. Jetzt, wenn du dir überlegst, wir haben vorhin über Jacques Brel diskutiert. Jacques Brel sollte letzte Saison zu Girondins de Bordeaux gehen. Die wollten den nämlich unbedingt haben, weil die den Trémolina, das ist deren ehemaliger Linksverteidiger, der ist nach Russland gegangen. Da wollten die den Ersatz. unseren Ersatz, der Jagba heißt. Also daran siehst du, wie die Verhältnisse schon einigermaßen sind. Dann haben ja Bordeaux, weiß ich warum, haben ja den Anthony Modest verkauft, der ja auch bei denen gar nicht gespielt hat. Der war ja zuletzt in Bastia, aber sie hatten die Transferrechte. Jetzt ist er in Hoffenheim und schießt da die Tore, ja. Also die haben sie in der letzten Zeit transfertechnisch auch kaum Gefallen getan. Einziger Spieler, wo ich sagen würde, das ist ein Typ, den finde ich ganz gut, der kann was, das ist der Ludovic Obraniak. Das ist ein Offensivtalent. Da muss man aufpassen. Gut, Cedric Carrasso kennt man auch noch, das ist der Torwart. Der hat damals den Zweikampf bei Olympique Marseille gewonnen mit Andi Köpke. Wisst ihr noch, Andi Köpke hat früher mal Fußball gespielt. Der war nicht immer Trainer.
War mal ein ganz guter, habe ich gehört.
Ja, genau. Er war ja auch mal bei der Frankfurter Eintracht. Ja. Und also der Cedric Carrasso hat damals bei Olympique Marseille gegen ihn gewonnen. Aber jetzt spielt er auch bei Bordeaux und nicht mehr bei Marseille, die immer noch relativ weit oben stehen. Man muss auch überlegen, Bordeaux ist mittlerweile Tabellen 16. Das sind jetzt nur 5 Spiele gewesen, aber es geht schon in die Richtung. Und die spielen momentan ja auch keinen richtig guten Schuh, haben ja jetzt wieder verloren gegen Paris. Ich würde normalerweise sagen, dass Bordeaux die stärkste Mannschaft ist von dem, was man gewohnt ist im europäischen Fußball, in dieser Gruppe. Aber trotzdem haben wir alle Chancen, die zu besiegen.
Ich würde gerade sagen, also es ist kein Gegner dabei, der uns haushoch überlegen ist oder davonläuft. Und kämpferisch können wir sowieso alle in der Gruppe schlagen.
Ja, was man aber auch nicht vergessen darf, es ist kein Karabakh dabei. Ne? Also die sind alle eine Liga über Karabakh.
Ja,
das heißt, das Spiel wird jetzt tendenziell schwerer. Aber ich glaube auch, dass es uns leichter fällt, gegen Gegner zu spielen, die einen Tacken spielstärker sind. Ja. Und ich glaube, dass Bordeaux sich nicht hinten reinstellen wird. Ich glaube, dass die uns unterschätzen und wir im ersten Spiel da wirklich für eine Überraschung sorgen können. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass Bordeaux eigentlich der Stärkste mit uns in der Gruppe direkt als Erster kommt. Wir ein Heimspiel haben, wir gerade einen Lauf haben. Und deswegen, ja, ich rechne mit 3 Punkten aus dem ersten Heimspiel.
Ja, du kannst es halt daran halt schön messen dann am Ende.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es wunderbar, dass genau der, wie die Alex eben richtig gesagt hat, dass der stärkste Gegner, der eigentlich gewöhnlich stärkste Gegner gleich am Anfang da ist. Da sind wir auch noch einigermaßen, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich denke auch, dass wir alle Chancen haben, da 3 Punkte zu holen. Wenn wir nur einen holen, ist es auch nicht wild. Ja, aber gut.
Das wäre halt für den Einstieg, klar, ist es besser, wenn du da die volle Punktzahl mitnimmst. Ist zu Hause sicherlich einfacher als auswärts.
Ja, gut, das glaube ich auch. Aber ganz ehrlich, ich sehe die größten Punktverluste sehe ich eigentlich auswärts in Nicosia und in Tel Aviv. Da werden wir demnächst nochmal drüber sprechen, dass wir da vielleicht nur einen Punkt holen. Aber ich glaube, dass wir zu Hause, ohne Scheiß, können wir zumindest 7, vielleicht sogar 9 holen. Und dann läuft es schon.
Meinst du und wirklich, dass das die Länder sind, wo wir die meisten Punkte lassen werden?
Ja, auf jeden Fall, weil da gehe ich von aus. Gerade Nicosia, die werden den Riegel zustellen. Wie gesagt, da kommen wir noch später darauf zu sprechen. Das ist ja noch eine Weile hin. Oder auch Tel Aviv. Ja, die gehe ich davon aus, dass die auch ganz klar den Riegel zuschieben.
Ja, okay. Stimme ich zu. Und vor allen Dingen die Komponente Fans von Tel Aviv und Nicosia kannst du ja überhaupt nicht einschätzen.
Nee, da hast du vollkommen recht. Aber im Umkehrschluss sage ich zum Beispiel, oder gehe ich eigentlich davon aus, dass wir in Bordeaux, das ist ja dann, das glaube ich, das vorletzte Spiel, was wir dann in der Euroleague haben, gesetzt den Fall, wir kommen jetzt nicht weiter, wenn wir weiterkommen, geht es ja immer noch. Da erwartet uns ja vielleicht noch ein bisschen was. Ich glaube, dass die ganzen Frankfurter in Bordeaux ordentlich Stimmung machen werden und dass wir da auch alle Chancen auf 3 Punkte haben. Ja,
trotz Stimmung, allen drum und dran, das ist weiterhin ein Auswärtsspiel. Ja. Bin ich immer der Meinung, da kannst du selbst mit 20.000 Leuten auflaufen. Es ist für mich immer noch ein Auswärtsspiel, fremder Platz, fremdes Stadion, fremde Kultur, allen drum und dran. Mhm. Das ist ein schöner Zusatz, dass du dann wahrscheinlich mit, denke ich jetzt mal, irgendwas so zwischen 6.000 und 10.000 Zuschauern nach Bordeaux fliegen oder fährst. Mhm. Aber es ist halt nun mal ein Auswärtsspiel.
Und das heißt, das stimmt schon. Ja.
Heimspiele muss man gewinnen und das ist jetzt am Donnerstag der Fall. Und es wird, es sind ein paar Kilometer, die ich fahren muss, wird mein dann doch schon zweites Spiel, was ich im Stadion sehen werde, live, sonst immer nur auswärts gesehen. Und das letzte Mal war beim 5-1 gegen Wattenscheid 1994. Also es ist schon ein bisschen was her. Das heißt, die Serie darf bitte nicht reißen. Also ein schönes 5-1, warum nicht?
Ja, stimmt. Also, da, ich freue mich auch, dass du mal wieder runterkommst, ja. Wie gesagt, das erste Mal waren wir nicht zusammen im Stadion, diesmal wird sich's ein bisschen ändern. Und du hast ja auch Geburtstag, habe ich gehört, ne?
Hast du gehört? Von wem?
Ich weiß nicht, Facebook hat mir das gesagt.
Das ist tatsächlich so. Gibt doch nichts Schöneres. Geburtstag, Heimspiel der Eintracht, dann am besten noch ein Sieg.
Ja.
Und das Ganze nüchtern. Denn ich habe ja auch gehört, es gibt Alkoholfreies im Stadion, ne?
Ach fuck, ich wollte gerade sagen, dann trinken wir doch am Donnerstag mal ein Bierchen. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Nee, ist nicht.
Tja, dann trinke ich Mineralwasser.
Ein Traum. Ja.
Leider. Aber gut.
Ist auch gut, aber vorm Stadion wird ja noch gescheiter Alkohol verkauft.
Ja, schauen wir mal. Ich muss ja abends auch noch zurück.
Okay.
Aber ich finde es auf jeden Fall eine feine Angelegenheit und ich denke, die Eintracht könnte dir an deinem Geburtstag ruhig mal ein Geschenk machen.
Ja. Warum nicht?
Es gibt sicherlich schlechtere Geschenke als das, ja.
Ja, ich denke mal, Katlec darf ja spielen, macht der 3 Buden. Rode, für mich ist ja mein Lieblingsspieler. Mhm. Bei Eintracht im Kader, macht dann bitte auch noch eins und ach, Trappe Elfmeter oder so, das ist mir auch egal, wer das macht.
Naja,
also Abschlag gesagt, vom Tor, von ganz hinten bis vorne rein.
Oder so.
Ich wäre auch mit der Mindestanzahl von einem Punkt zufrieden, aber verlieren sollten sie halt nicht. Aber wenn wir 3 Punkte holen, dann ist mir das schon gleich recht. Gleich ein guter Auftakt zur Gruppenphase der Europa League wäre auf jeden Fall auch mal ein Zeichen.
Was glaubt ihr denn aufstellungsmäßig, wie wir uns da so tun? Weil der eine oder andere ist ja dann doch noch weg.
Ja, also auf jeden Fall.
Ja, also Meier ist auf jeden Fall noch weg.
Ja, ja. Und Chipka ist auch weg. Flum ist der, ist Flum immer noch angeschlagen? Ich meine, weil er ist ja wenigstens eingewechselt worden gegen Bremen.
Okay. Ja, dann könnte er wieder dabei sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Rosenthal ist definitiv noch raus.
Ja, das stimmt. Und Otschipka halt, ne? Verletzungsbedingt auch. Also du hast jetzt schon wieder eine lange Latte. Also also ich meinte das jetzt.
Du sowieso.
Ich nicht.
Ja, also an Verletzten ist natürlich schon wieder sehr bitter. Ich würde aber sagen, gut, wie ich schon vorhin gemeint habe, Jagba übernimmt die Position von Otschipka und ansonsten gibt es nicht wirklich so viele Wechsel.
Ah, und das kann echt grausam werden. Die linke Seite dann. Inouye ist jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert, großartig mit nach hinten zu arbeiten. Er macht es besser als noch vor einem Jahr. Und dann hast du noch Jagba dabei.
Ja, willst du dann vielleicht sagen, okay, Inouye, gehst du in die Mitte und Banetta beackert den linken Flügel? Dass der vielleicht auch defensiv ein bisschen aushilft? Dass
weiß ich nicht. Es ist immer ein internationales Spiel. Da wird Bordeaux uns einiges voraus haben mit der Erfahrung, die man halt... Das ist an sich Quatsch, weil das ist ein Fußballspiel einfach, aber... Hat man zum Beispiel in Dortmund vor 2 Jahren in der Champions League gesehen, irgendwie ist Erfahrung dann doch sinnvoll und auch nötig.
Ja.
Ob du dann so ins offene Messer läufst, wir werden das Spiel offensiv gestalten, denke ich, garantiert. Was anderes kann Frankfurt ja auch nicht.
Du musst in die Offensive gehen, wenn du jetzt hier irgendwie
spielt denn, wer spielt denn bei euch auf der 6? Weil ich meine, der Sechser, der auf der linken Seite spielt, der kann ja natürlich auch noch ein bisschen was an Unterstützung mit leisten.
Ja, da würde ich dann einen Banetta hinziehen, ne?
Auf die 6?
Banetta würde ich, kann er auch, ne? Oder Russ.
Ich würde bei Russ und Rode bleiben. Die haben für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Ich denke, genau in dieser Formation kannst du es auch weiterspielen lassen. Denke ich.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ich würde auch gar keine großartigen Wechsel mehr machen. Also für mich stellt sich an sich, bis auf halt jetzt die Verletzung von Otschipka, die ich als bitter genug empfinde, stellt sich für mich gar nicht die Frage, noch mehr zu machen. Die haben für mich ein gutes Spiel gemacht. Und da wird nichts mehr gemacht. Du musst ja auch sagen, so elendig viele Optionen, bis auf den Flum, wenn er wieder total fit sein sollte, was ich bezweifle, hast du ja auch nicht.
Aber war das denn gegen Bremen überhaupt ein Spiel mit 2 Sechsern? War das nicht eher so ein 4-3-3 fast?
Ja, also Rode hat sich halt relativ weit nach vorne auch diesmal gewagt. Also der hat schon offensiver gespielt. Ja. Und Russ hat sich dafür fast schon teilweise als dritten Innenverteidiger mit zurückfallen lassen.
Das ist es halt, aber das war halt auch ein Spiel, was du gemacht hast mit gegen 10 Gegner, ne?
Ja, auch davor schon.
Ja. Weiß ich nicht genau. Also darauf habe ich jetzt gar nicht so genau geachtet. Das ist eigentlich eine ganz gute Überlegung. Aber gut, macht der Russ ja sowieso auch ganz gut. Ich meine, du siehst ja, wenn es bei Russ darum geht, längere Pässe zu spielen, dann funktioniert das nicht. Der muss den kurzen Pass spielen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Weil Russ kann über längere Pässe, da über diese Qualität verfügt er nicht, da ist eher ein Rode für zu haben. Deswegen ist der Rode dann, wenn gerade ein Schwegler nicht da ist, dann eher derjenige, der die Bälle verteilt, während Russ dann den defensiven Part hat.
Ja, aber dann muss halt Rodes Aufgabe auch mit sein, auf der linken Seite ein bisschen darauf zu achten, dass wenn Inouye nicht rechtzeitig mit zurückkommt, hinten mit abzusichern. Also wenn er die Freiheiten hat, kann er mit nach vorne gehen, aber dann muss auch für ihn klar sein, dass er defensivere Aufgaben jetzt erstmal mit in Angriff nimmt, weil ich sehe das schon so, dass das Inouye auch mit Otschipka immer wieder Probleme hat. Also Otschipka sieht auch oft so blass aus im defensiven Arbeiten, weil ein Inouye nicht mitgescheit nach hinten arbeitet. Das Problem hast du auf der rechten Seite mit Jung und Aigner überhaupt nicht.
Nee, das stimmt.
Nee, ja klar, logisch. Da hast du schon recht. Aber andererseits, ja, natürlich, ein Inouye ist auch immer ein Spieler mit Licht und Schatten, aber du merkst halt, wenn bei Inouye Licht ist, ist bei Inouye unglaublich viel Licht, ja, dann hat er eine Halogenlampe an, ja, und das ist halt auch der große Vorteil, weil das merkst du, dass Inouye immer diesen Moment der Genialität einfach verbreiten kann und deswegen ist er für das Spiel der Frankfurter Eintracht auch immens wichtig. Aber natürlich in der Defensive ist er halt auch gerade aufgrund seiner Körperstärke, seiner mangelhaften halt nicht so wie ein Aigner, der öfter mal nach hinten noch reinwuselt. Was meint ihr denn? Jetzt haben wir schon so viele Spiele besprochen, bevor wir jetzt zum letzten Spiel dieses Podcasts kommen. Was meint ihr denn? Tipp jetzt für Bordeaux?
1-1.
Feigling.
Ja, irgendeiner muss ja hier realistisch bleiben. Nee, also ich glaube 1-1. So gern ich mir den Heimsieg wünschen würde im ersten Spiel in der Gruppenphase, so richtig dran glauben, nee.
Dominik? Ich denke, Stau auf der Hinfahrt, Nieselwetter, Regen, Wind, kalt.
Kein richtiges Bier.
Kein richtiges Bier, es wird ein komplettes Scheißspiel. 1-0 Duselsieg.
Ein richtiges Scheißspiel. Ich denke, dass wir uns 2-0 behaupten werden. Ich denke 2-0 für die Eintracht. Ich weiß auch nicht genau, wie das Ganze ablaufen soll. Ich ist momentan auch eher von der Hoffnung getragen oder von der puren Euphorie, die ich jetzt von Bremen noch mittragen kann. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die Eintracht das Spiel gegen Bordeaux ein bisschen überraschend gewinnen kann, weil nicht jeder damit rechnet. Ein Unentschieden wäre ja auch okay, aber so ein Sieg wäre noch viel besser.
Frau Alex?
Also ich hatte auch so mit dem 2-0 geliebäugelt, aber der Dominik hat mich jetzt eigentlich überzeugt, dass wir über die linke Seite auf jeden Fall eine Bude fangen und deswegen behalte ich den Abstand bei und gehe auf ein glorreiches 3-1.
Respekt.
Sage ich auch nicht nein.
Ich lässt da die ganze Zeit über die linke Seite und tippe 1-0. Ist eigentlich Seiten...
Die Schwachstellen in Ihrer Argumentation, richtig?
Ja. Man muss sich auch immer mehrere Türen offen halten, damit man sagen kann, guck, habe ich doch gesagt.
Ich finde es ganz gut, dass du selbst nicht an deine Aussagen glaubst.
Immer überzeugt sein von der Unwahrheit, das finde ich super.
Ja.
Ist eigentlich seitens der Ultras was geplant von choreotechnisch?
Ich habe nichts gehört. Ich gehe auch ehrlich gesagt erstmal nicht davon aus, Alex.
Du bist ich habe auch nichts gehört, habe auch nichts gelesen, gehe aber davon aus, dass was kommt.
Gut, das habt ihr gegen Karabakh auch gesagt.
Ich wollte gerade sagen, da hat Marvin auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass da was kommt. Und dann war...
War es eine Jahrhundert-Choreo.
Ja, das war schon grandios. Also das war allein auch drin zu stehen und das, dieses Gefühl zu haben, das war schon ziemlich einmalig. Aber mich würde es ja freuen, wenn der Dominik, wenn er jetzt schon mal hier in Frankfurt ist, auch gleich noch eine Choreo mitbekommt, dann hat er das volle Programm.
Bis auf das Bier.
Büro dann bitte auch noch, oder?
Nee, ich will auch erstmal gar nichts in diese ganzen Richtung. Also diese Wunderkerzen hier waren cool beim letzten Mal, die könnten wir ruhig öfter haben, aber alles, was darüber hinausgeht, da brauche ich momentan nicht. Mir ist alles zu viel. Insgesamt im Fußball ist mir momentan zu viel hin und her, zu viel mit der Polizei und zu viel mit sonstigen Nebenkriegsschauplätzen, das brauche ich gar nicht. Ich bin froh, wenn die Eintracht nur sportliche Schlagzeilen schreibt.
Genau, das würde uns auch mal gut tun, mal so eine Saison, wo wir nicht mit so Dingern jetzt permanent in der Presse sind.
Klappt ja seit Januar wirklich hervorragend.
Ich wollte gerade sagen, also eigentlich läuft's doch richtig gut.
Genau,
wir haben so einen guten Ruf uns erarbeitet in den letzten Monaten, den wir seit Jahren schon nicht mehr hatten. Also die Eintracht, das ist das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit wieder ein absolut sympathischer Verein, wo ich mich nicht jeden zweiten Tag, wenn ich irgendwie sage, ich bin Eintracht-Fan, von irgendwem blöd anmachen lassen muss und mir irgendwie anhören muss, ach, von den Randalierern.
Weil Alex, du wohnst ja noch in der Gegend. was soll ich hier in Ostwestfalen machen, wenn ich sage, ich bin Frankfurt-Fan? Ich habe da echt die Arschkarte gezogen.
Ja gut, dann sagen die aber, hey, ein Erstligist. Also, immerhin, ja. Also ich meine ganz ehrlich, also Bielefeld, okay, sind jetzt wieder aufgestiegen, alle Ehren wert. Ja, die Spiele gucke ich mal öfter an. Die sind ja jetzt auch in der Tabelle, in der zweiten Liga, auch gar nicht so verkehrt. Ja, das sieht ja momentan alles ganz gut aus. Der Kramer heißt er, ne? Der Trainer gefällt mir auch ganz gut. Also bis auf seine Frisur, die ist komisch. Aber gut, da ist er in 80ern stehen geblieben, man kann ja nicht alles.
Kann man gut den Boden mitputzen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Apropos zweite Liga, Funkel ist back. Funkel ist back, sage ich euch. Ja.
Sehr gut.
Schade, dass Kajo einen Verein gefunden hat, ne?
Ja, eigentlich schon. Aber ja, der uns sogar noch einigermaßen trifft, ja, sowieso merkwürdig.
Naja, er hat den Skibbel, stimmt genug.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag euch, der Funkel springt über hier bei 1860.
Au. Ja, immerhin einen Punkt geholt in Aalen, ne?
Ja, auf jeden Respekt. Fall.
Lautern hat das nicht geschafft.
Nur einen Funkel raus.
Ich hätte jetzt versucht, diese Überleitung von wegen Boden putzen, kommen wir mal zu Stuttgart, aber das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
Nein. Ich glaube, Stuttgart. Sag mal was dazu, Dominik.
Ja, der sexy Bruno ist ja nicht mehr da.
Yay. Leider.
Das ist auch das Problem jetzt in anderthalb Wochen, wenn es gegen den HSV, geht mit neuen Trainer. Ich hoffe, Markus Babbel hat noch genug Platz auf der Wade, dass er nach Hamburg geht. Würde Frankfurt dann schon ein bisschen in die Karten spielen. Babbel ist ja ein Katastrophentrainer, aber darum geht es ja jetzt noch gar nicht. Das ist ja eher nächste Woche dann das Thema. Geht ja jetzt eher um den VfB Stuttgart und da gibt es traditionell ja eigentlich nichts zu holen. Ich kann mich an einen Sieg erinnern, vor 2 Jahren, 3-0, da hat der gute Geka sogar noch getroffen nach dem Einwurf. Das war ein ganz merkwürdiges Tor.
Oh ja, das war ein krasses Tor.
Oh, da war ich sogar da.
Einwurf von dem anderen Brasilianer, ne? Von Maicon, Chris Henning. Genau, ja. Oh ja, das die.
Ja, aber danach ging es ja bergab und man stieg ab.
Ja, die mittelmäßige alte Zeit, ja.
Genau, das war noch so Zeit. Das war ja ein wirklich gutes Spiel. Aber wenn man jetzt an letztes Jahr denkt, das war kein schönes Spiel, sowohl auswärts als auch zu Hause. Und an sich ist Stuttgart ein Verein, der der Frankfurter Eintracht überhaupt nicht liegt. Warum auch immer.
Ich weiß auch nicht, da hast du vollkommen recht. Also irgendwie, das funktioniert also nicht so.
Irgendwie, wenn wir von überhaupt nicht liegen sprechen, da muss ich an Nürnberg denken, aber nicht an Stuttgart.
Doch, an Stuttgart. Also ich denke immer an Stuttgart. Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich muss immer an Stuttgart denken, wenn es darum geht, einen Verein, wo du regelmäßig eigentlich keine Punkte holst. Irgendwie ist immer Stuttgart.
Und jetzt Gladbach.
Ja, stimmt. Gladbach ist auch schwierig. Aber jetzt halt mit dem schönen Schneider, ja, der Schniedl oder wie der Kerl sich nennt, ja, der Thomas Schneider ist ja auch erst der schöne Bruno, jetzt der schöne Thomas, nur noch schöne Leute.
Der nennt sich nicht wirklich Schniedl, oder?
Also in Fankreisen munkelt man, dass er Schniedl genannt wird. Auf was es jetzt genau hindeutet, das kann ich euch jetzt nicht erzählen.
Hallo, mein Spitzname ist Krümel, also.
Krümel. Ja. Das sind wir die Liebsten hier. Aber im Endeffekt, ich glaube, ehrlich gesagt, gegen Stuttgart, wenn wir da einen Punkt holen, dann wäre ich da schon sehr zufrieden.
Ich bin sogar so weit zu sagen, ich mag ein bisschen pessimistisch, schwieriges Wort auf dem Dienstagabend. Ich möchte jetzt nicht so klingen, aber wenn es eine knappe Niederlage wird und man ein akzeptables Spiel zeigt, dann wäre das für mich schon in Ordnung.
Ja, klar. Ja. Die ganzen Ansetzungen tun uns momentan jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht super, dass wir jetzt so viele Auswärtsspiele haben. Wobei, das Lustige ist ja, trotz der uns vielen Auswärtsspiele haben wir auch unglaublich viele Heimspiele inzwischen drin. Ich meine, wir haben jetzt Europacup, nächste Woche kommt Pokal, da kommt Bochum auch zu Hause. Also es könnte ja noch schlimmer sein, ne?
Ja, natürlich. Was mich ein bisschen positiv stimmt jetzt für das Stuttgart-Spiel, ist eigentlich die Innenverteidigung von Stuttgart. Denn die ist für mich, ja, zusammen mit Braunschweig und Bremen, unterstes Bundesliganiveau. Das ist wirklich grausam. Das ist die Chance, die man eigentlich haben müsste. Ich verstehe auch nicht, dass Hertha es nicht geschafft hat, ein Tor gegen die zu schießen. Gut, die hatten mit Ulreich, der hatte einen Sahnetag, hat da einige Dinge rausgeholt, die man normal nicht rausholt. Aber das ist unsere Chance, wenn wir da offensiv und mutig agieren, die Strapazen von Donnerstag einigermaßen gut wegstecken können, dann ist wirklich was drin. Dann muss aber auch wirklich jeder Schuss sitzen. Mit Katlic vorne drin scheint es ja im Moment wirklich einen zu haben, der auch jeden Ball irgendwie aufs Tor bringt, ne?
Ja, also, ja, logisch, also aufs Tor bringen, dass er dann reingeht, das müssen wir dann mal sehen, aber auf jeden Fall fackelt er halt jetzt nicht mehr so lange, das ist echt ganz gut. Du musst auch sagen, Stuttgart ist auf den Außen, der Sakai ist ja ein guter Spieler, ist momentan aber nicht in richtig guter Verfassung und dann hast du Arthur Boka. Boka ist für mich kein wirklich guter Spieler. Das heißt, wenn der dauerhaft bei denen auf den Außen spielt, hast du immer eine Chance, sich auch gegen den durchzusetzen. Ja, Innenverteidigung hast du recht. Daniel Schwab macht momentan nicht so wirklich viele gute Spiele. Mir gefällt der Antonio Rüdiger, den finde ich klasse. Aber allein, ob der das da rausreißen kann, weiß ich auch nicht so wirklich genau. Also die sind hinten auf jeden Fall anfällig. Aber offensiv haben sie ja momentan einigermaßen, na, Ibisevic ist schon wieder ein bisschen besser in Verfassung. Gegen Hertha war das jetzt nicht so doll. Aber an sich läuft da der Karren ja wieder an. Also du musst halt sehen, wenn du Chancen bekommst, dass du, wie du schon richtig gesagt hast, die Dinge auch verwandelst.
Ja, zumal sie ja auch mit dem Abdelauer jetzt nochmal eine richtig gute Alternative dazu bekommen haben, ne?
Ja, wobei ich denke, der ist durchaus überbewertet. Der hat in Hannover eigentlich nur im ersten halben Jahr wirklich was gerissen und danach dann aber auch gar nichts mehr. Das tut Hannover nicht unbedingt weh, dass der weg ist.
Nee. Spielt auch keine großartige Rolle bei Stuttgart momentan.
Im Moment nicht. Also ich frag mich auch, warum er es da nicht schafft, weil also ich hätte ihn eigentlich auch ganz gern bei der Eintracht gesehen.
Ja.
Weiß ich nicht. Also er hat einen Ibisevic vor sich, einer der Top 5 Stürmer in der Bundesliga, ist ein Riesenkicker. Das hat er nicht nur in Hoffenheim bewiesen, jetzt auch in Stuttgart. Und das ist nochmal das System, was der Schneider im Moment anscheinend zu spielen vermag. Hat dahinter einen Maxim, der das gar nicht so schlecht macht. Ja, und dann kommen halt schon die Außenspieler, ne? Mit diesem jungen Werner.
Ja, genau. Ja.
Ziemliches Talent und Leitner auf der anderen Seite. Dass Leitner was kann, hat er ein paar Mal gezeigt. Also offensiv ist er schon gar nicht so verkehrt. Und natürlich mit Gentner einen richtig, richtig starken Sechser, der immer mal wieder an der Tür von der Nationalmannschaft kratzt. Ja, nicht mehr, aber immerhin.
Und dann hast du auch einen Harnik, den ich persönlich auch nicht so verkehrt finde. Und der ist momentan ja bei denen auch nur auf der Bank, ne? Also offensiv ist da schon einiges Positives dabei. Deswegen, wenn wir die Chance haben, hinten zuzustechen, dann sollten wir es tun. Und versteht mich schon wieder nicht falsch.
Ich musste nur kurz überlegen, aber dann war es klar.
Ja. Also insofern, ja, Maxim ist auch so ein Typ, der hat sich eigentlich echt ganz gut entwickelt. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass der so gut einschlägt, aber jetzt auch schon 3 Tore jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht in der Saison, aber jetzt auch schon saisonübergreifend, wird immer besser.
Ja. Na, und du hast mit Quist auf der 6 einen, der eigentlich weg sollte, so wie ich es verstanden habe, und jetzt auch wieder aufblüht.
Ja, das ist halt das typische Bruno-Phänomen, ne?
Wollte gerade sagen, ne? Kaum greift der Bruno nicht mehr die ganzen Spielerfrauen auf, ja. Geht's wieder mit der Leistung.
Na, das haben wir ja.
Naja, wobei, jetzt wo Schniedl da ist.
Oha. Naja. Ja, und mit der. Mal den. Ist doch auch schön, dass ich jetzt einen Überschwenk mache zur Frankfurter Aufstellung, ne?
Ja, aber.
Ja. bei unserer Aufstellung muss man halt mal gucken, wie jetzt das Spiel gegen Bordeaux abläuft. Aber ich denke mal schon, da kann es eine Rotation geben, dass Leute wie Schröck wieder reinkommen und wen haben wir noch Gesundes?
Ja, Flum. Also ich denke schon, dass Flum, wenn er jetzt am Donnerstag nicht spielt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er vielleicht dann wirklich gegen am Stuttgart. Sonntag spielt. Ja. Auch zu defensive Absicherung. Ja, ich meine, Flum ist ja auch, er spielt sich ja so langsam rein. Natürlich ist er immer noch für viele Fehler zuständig, aber ich glaube, wenn der Typ erstmal sein Betriebsklima erreicht hat, wird er auch noch ein Gewinn für die Eintracht sein. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ein Schwegler, der zuvor seine Form nicht gefunden hat, jetzt auch noch verletzt ist.
Tut Schwegler übrigens meiner Meinung nach ganz gut, dass er verletzt ist.
Ich denke, er ist zum richtigen Zeitpunkt verletzt.
Bisschen zu lang natürlich, aber ja. Das Gleiche mit Kittel.
Ja, gut, wobei Kittel hat jetzt schon einen blöden Zeitpunkt erwischt, weil wäre er jetzt wieder fit gewesen, hätten wir wahrscheinlich nicht Banetta verpflichtet, ne?
Ja, aber das glaube ich jetzt nicht, aber er hätte halt zumindest seine Chance gehabt, bei den vielen Spielen, die wir jetzt haben, da auch mal einen längeren Einsatz wieder zu bekommen.
Ist doch wieder im Training, 2-3 Wochen noch.
Ja. Kurzeinsatz gegen Bochum.
Naja, aber ansonsten, ich sehe gerade das Spiel gegen Bremen, da war noch auf der Bank, ja, Wiedwald ist klar, der kommt eh nicht zum Einsatz, aber Celozzi, Lanich und Rossellou. Lanich für Russ eventuell.
Nee,
hoffe nicht.
Eher nicht, Lanich, ne?
Lanich ist ja bei mir komplett außen vor. Also den habe ich, also wenn ich den Kader aufzählen würde, würde ich den mit Sicherheit immer, wenn ich es tue, vergessen. Also den habe ich sowas von überhaupt nicht auf meinem Radar.
Ja. Es geht mir eigentlich ehrlich gesagt genauso. Also ich meine, ich weiß, dass er da ist, aber Celozzi, den nehme ich eher noch wahr, weil der immer wieder auch, der ist wohl gelitten unter Fehl, das merkt man auch, aber er strengt sich ja auch immer sehr an. Also dass der noch seine Einsatzzeiten bekommt, da bin ich sicher. Aber ein Lanich, der wird schon seine Probleme einfach haben.
Ja, also was man halt auch noch mit in Betracht ziehen könnte. Rosenthal könnte bis dahin wieder fit sein. Das wäre noch eine Alternative. Wenn Rosenthal wieder fit ist, könnte der auch vorne auf der 10 spielen. Banetta dann mal auf die Inui-Position ausweichen, um da dann auch eine Alternative darzustellen. Kittel ist ja auch eigentlich wieder, also nimmt ja am Trainingsbetrieb wieder teil. Also ja, könnte er jetzt auch mal anfangen, über sich hinauszuwachsen.
Das wäre mal echt wieder Zeit.
Wartet man seit 3 Jahren drauf, ne?
Ja, das ist alles schon ein bisschen bitter, ja. Aber
also der muss langsam mal durchstarten, dem sein Name steht auf meinem Trikot. Und das schon seit Jahren. Und ich warte drauf, dass es wertvoll wird.
Ja, er muss ja nur annähernd das Niveau von der Rückrunde in der zweiten Liga erreichen. Das war ja wirklich eine gute Rückrunde von Sonny Kittel. Wenn er das Niveau einigermaßen hält, das wäre ja schon okay.
Ja, aber du hast so viele Widersprüche in dem Satz gehabt. Das einigermaßen das Niveau und dann noch zweite Liga, ne?
Ja. Und konjunktiv mit wäre, okay, und ja.
Ja, weißt du, ich meine natürlich, wenn du dir den Kader anguckst, gerade im Mittelfeld, da ist da schon massig Konkurrenz. Aber er muss halt dann, und das ist halt genau das Ding, du musst einfach geil genug da drauf sein. Ja, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, es hängt nicht am Können, sondern es hängt dann vielleicht da wirklich daran, den absoluten Willen zu haben, hier nochmal durchbrechen zu wollen. Wenn er das hat, dann wird das ein Fee, denke ich, auch gebührend feststellen.
Ja.
Was macht denn unser Sorgenkind José Lu?
Alter, José Lu,
der entwickelt sich ja tatsächlich zum Sorgenkind, ne?
Naja, der sitzt halt mal seine Zeit auf der Bank ab und dann geht's wieder rück nach Hoffenheim. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie noch viel kommt.
Thema ist schon durch, ne?
Irgendwie schon.
Gefühlt, ja.
Dominik, was sagst du dazu?
Ja, ich glaube auch, er geht eher Gassi mit dem Hund von Fee, als dass er großartig auf dem Trainingsplatz Leistung bringt.
Meinst du, der Fee lässt ihn an seinen Hund?
Vielleicht hat er einen zweiten Hund, den er nicht so wichtig findet.
So ein Stoffding und er merkt es nicht.
Ja, genau.
Ich glaube ganz ehrlich, der Jorge Lowe, das ist ein Typ, das ist ein lieber netter Kerl, aber der hat zu wenig Biss. Ich glaube, das ist genau daran hängt es auch wieder. Also das ist immer so das Problem, es gibt so viele nette Typen und der ist auch bestimmt ein sympathisches Kerlchen, ja, ich meine, wenn ich öfter mal gucke, was er wieder so Neues in diesem Twitter-Modul macht, ja, und so weiter und so fort.
Diese neuen Medien.
Ja, in diesen neuen Medien, ja, dann ist es auch immer positiv, der ist auch, ich glaube, der hängt auch ist auch positiv zum Verein, aber das will nicht flutschen und ich glaube, wenn du bei Fee keine Leistung zeigst, da bist du so schnell weg, da kannst du gar nicht gucken.
Ich glaube, du musst noch nicht mal, klar musst du es, aber du musst noch nicht mal großartig Leistung zeigen.
Ja, will, meine ich.
Willen bis Ehrgeiz zeigen, Einsatz auch beim Training. Das muss beim Warmmachen, musst du schon schwitzen.
Richtig, du musst einfach, vorstellen. Ja, du musst geil drauf sein, auf jedes verdammte Training. Deswegen, ja, ich meine.
Das ist so ein kleiner Kajo, der Jorge Lu, hä?
Ja, ich glaube, ja, ist
irgendwie schon.
Irgendwie leider schon. Also deswegen, ich meine, im Endeffekt kann man sagen, wir haben ja nicht ganz so viel verloren, weil wir nur ausgeliehen haben. Ja. Insofern, okay, probieren kann man es mal. Vielleicht bekommt er nochmal eine Chance. Aber die Möglichkeit ist ja, ganz ehrlich, im Europacup ist die Möglichkeit doch da. Und wenn wir jetzt hier einigermaßen gut starten im Europacup, dann gibt's auch mal ein Spiel in Nicosia, wo er vielleicht auch mal zur 60. Minute eingewechselt wird oder so. Ja, und wenn er da mal 1-2 Tore macht, dann läuft der Karren vielleicht auch an. Die Chance bei der Eintracht, sich jetzt durchzusetzen, ist ja sowieso eigentlich aufgrund der Vielzahl der Spiele, die wir, wenn alles gut läuft, haben, besser als wenn wir nur 34 Spiele haben.
Ja, aber vergiss den Lakic nicht, der jetzt auch wieder einigermaßen fit zu scheinen seid, ne?
Ja.
Die Sache ist, was ich bei José Lu irgendwie das Gefühl habe, der braucht vollstes Vertrauen, dass er als einziger Stürmer vorne drin ist. Der hat im Pokal gegen Illertissen gar nicht mal so schlecht gespielt, hat sein Tor gemacht und dann
fand ich auch.
Jetzt läuft's. So, und dann kamen die Katlec-Gerüchte immer mehr auf, wo es dann hieß, Katlec, neuer Stürmer, Fee will den unbedingt haben. Da denke ich mir doch als Stürmer, Lakic hat schon immer das Problem, dass er jemanden vor sich hatte, außer in Kaiserslautern. Aber davor und danach hat er eigentlich immer jemanden vor sich und Lakic kennt die Situation. José Lu kam nach Frankfurt mit dem Wissen, ich bin hier Stürmer Nummer 1 oder Nummer 2. Das heißt, die Leute haben Vertrauen in meine Leistung, die wissen genau, was ich kann. Und wenn dann dieses Gerücht aufkommt, die wollen noch einen haben, der die absolute Nummer 1 im Sturm sein wird. Ups, jetzt bin ich nur noch Nummer 2 oder 3. Das heißt, ich spiele vielleicht 5, 6 Spiele in der ganzen Saison, kann ansonsten ein bisschen Jojo spielen beim Training und wenn ich Glück habe, vielleicht mal in der U23 auflaufen. Das gibt einen Knacks im Selbstvertrauen. Das ist völlig, menschlich ist das sogar. Und
ja, klar,
da scheint es eine Charakterschwäche irgendwie von José Lu zu sein, sich dann wirklich durchsetzen zu wollen. Vielleicht auch wissend, dass er gar nicht die Fähigkeiten hat, sich da durchzusetzen. Und das beide Komponenten zusammen kann natürlich wirklich einen Knacks geben, wo du dann auch im Training nicht mehr alles gibst.
Das kann schon sein.
Dann gucke ich jetzt ausnahmsweise mal bei dem Rossellou in das Twitter rein und das Erste, was ich sehe, ist ein Bild von der Donutpackung.
Richtig, der Junge hat heute mal Donuts gefuttert.
Wie war das gerade eben von wegen, der ist so ein bisschen wie der Kayo?
Ja, aber ich glaube, ein Laktattest hat er bestanden, ne?
Und noch. Ich glaube, der kauft seine Donuts auch nicht an der Tankstelle.
Die sehen nicht so aus, ne?
Naja. Also, Rossellou können wir uns eigentlich sicher sein. So, ich glaube, der ganz große Burner wird es vielleicht nicht mehr.
Aber der ist nur ein Jahr da, ne?
Ja, ja, er ist nur ein Jahr. Ja. Aber ganz ehrlich, du hast eben Lakic angesprochen, da kann schon gut sein, dass sich da nochmal auch positiv was entwickelt, weil der für mich anscheinend auch im Mannschaftsgefüge schon noch relativ viel Ansehen genießt. Also es ist schon so, der ist gut integriert. Ja.
Ja.
Und der ist ja auch, wenn, gut, ich meine, jetzt hast du halt jemanden wie Cutlets, da kann die Eintracht, kann ja auch jeder Fan der Eintracht nur froh sein, dass wir jetzt ein Spiel haben, wo es momentan ganz gut anläuft, aber wenn da das mal ein bisschen stockt, dann hast du mit Lakic vielleicht auch einen, der genau die Position wieder reinstechen kann.
Ja.
Ja. In natürlich anderen Weise, weil es ein anderes Spielertyp ist als Cutlets, ganz klar. Aber es gibt auch Spiele, da brauchst du eher ein Lakic.
Lakic kommt mir generell überhaupt viel zu schlecht weg. Lakic ist für mich so ein bisschen, ja, gefühlt wie Klose. Immer am Arbeiten, nach hinten am Arbeiten, nach vorne, ein Wühlbüffel, ohne Ende, arbeitet viel und das wird viel zu schlecht honoriert von, ich sag jetzt mal, übergreifend von den Medien.
Ja. Ich muss aber sagen, ich würde ihn echt nicht tauschen wollen. Also ich bin froh, dass er bei der Eintracht ist. Ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung zum Kader, muss ich sagen.
Ja, ja, das definitiv.
Ja, also Punkte, wie sieht's aus gegen die Stuttgarter aus dem Schwabenland? Wie das halt so ist, wenn man aus Stuttgart kommt.
Ja.
Einer.
Ich will noch nicht, bin noch am Überlegen.
Ja, ich sag, ja, mit viel Dusel ein Punkt.
Geht's etwas genauer?
Ja, ich sag halt, ja, oh, genauer, oh, der Feine. Also ja. ich sag mal, ein dusseliges 1-1.
Ich lasse der Dame mal den Vortritt noch.
Also, ich bin auch bei einem Unentschieden. Ich glaube, das wird ein 1-1. Das wird ein angenehmes Spiel, kein Highlight. Aber ja, mit ein bisschen Glück machen wir vielleicht doch noch das 2-1. Aber ja, ich rechne eher mal in dem Spiel mit einem Punkt. Da gibt es wieder andere Spiele, wo ich dann mit dreien rechne.
Gut. Dominik? Ich habe ja den Eintracht-Podcast höre ich ja wirklich sehr gerne und auch regelmäßig. Und mir ist aufgefallen, es hat ja wirklich bewusst noch nie jemand gegen die Eintracht getippt.
Aus gutem Grund, weil es ist der Eintracht-Podcast.
Das ist richtig.
Du glaubst doch jetzt nicht, dich als Gast dir hier Rechte rausnehmen zu können, die wir 4 Jahre lang...
Zumindestens nicht, wenn du wieder eingeladen werden willst.
Dann machen wir das mal ein bisschen anders.
Nee, frei von der Leber weg. Tipp, wie du möchtest.
Die Frankfurter machen ein richtig gutes Spiel, aber dann gibt's den Schiedsrichter als Faktor X, der uns bescheißen wird, wir verlieren das 2-0.
Jawohl, immer auf den
Schiedsrichter. 2-0. Also nicht mal irgendwie eine knappe Niederlage, sondern ein...
Machen wir 2-1 raus. Die letzte Saison.
Okay. Naja, gut.
Ich gehe mit meinen beiden Kollegen mit und sag 1-1. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Das halte ich für durchaus machbar, da noch irgendwie was mitzunehmen.
Aber dreimal unentschieden tippt ihr eigentlich auch durchgängig, nur wenn es gegen Dortmund oder Bayern geht. Ihr seid schon sehr pessimistisch.
Ja, natürlich, aber ich weiß, wie die Eintracht gegen Stuttgart spielt.
Ich tippe aber diesmal tatsächlich auf ein Unentschieden, weil ich an ein Unentschieden glaube. Wenn ich auf ein Unentschieden tippe, wenn es gegen Bayern oder Dortmund geht,
Hoffnung.
Dann ist es eigentlich, ich tippe auf ein Unentschieden, weil ich noch nie gegen die Eintracht getippt habe und auch nicht tun werde.
Ja. Ja. Aber wenn wir vielleicht im Finale der Europa League, der Champions League, gegen AC Florenz spielen oder so, dann kann es auch sein, dass ich dann irgendwann mal gegen die Eintracht tippe. Aber gut.
Nein. Wir werden die Euroleague gewinnen, damit wir nächstes Jahr Champions League spielen.
Ja, aber das ist doch erst nächste Saison. Das ist noch nicht diese Saison, mein Lieber.
Ja, aber du kannst doch jetzt noch nicht sagen, dass wir im Euroleague-Finale gegen Florenz oder wen auch immer verlieren werden, dass du darauf tippen wirst, wenn wir doch eh nächstes Jahr Champions League spielen.
Das geht ja gar nicht. Ach so, ja, natürlich, ja. Okay. Alles klar. Ich merke diese perfiden Gedanken. Naja, lass uns einfach jedes Spiel gewinnen.
Das so. Wäre der Idealzustand, ja.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen.
Dann sag's.
Sag zu.
Sag zu, so richtig?
Auf jeden Fall.
So richtig ganz?
Na, ich muss jetzt gleich mir noch weitere Bücher angucken.
Oh. Gut, dann machen wir den Sack zu. Dominik, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielleicht laden wir dich nochmal ein, das müssen wir jetzt in diesem er hat gegen die Eintracht getippt Gremium besprechen.
Wenn ich recht habe, dann kriege ich nochmal eine Einladung.
So richtig recht, also nicht nur Niederlage, sondern auch Ergebnis noch richtig?
Und wenn nicht, dann auch eine, um mich zu rechtfertigen.
Ja. Darüber könnten wir reden.
Alles klar.
Nächste Woche ist ein bisschen terminlich schwierig. Wir gucken mal, was da ist. Vielleicht treten wir im Rahmen eines anderen Podcastes als Gast noch auf. Genauere Infos folgen in den nächsten Tagen noch.
Also ja, ich würde sowieso diesen Eintracht Podcast Twitter-Kanal würde ich mir schon mal genauer angucken, weil es kann auch gut sein, dass die Lexi und ich, die Lexi jetzt habe ich schon wieder gesagt, auch am Samstag zur fußballüblichen Uhrzeit bei dem ein oder anderen regionalen Frankfurter Sender sein werden. Das wird sich nochmal genauer herausstellen, da werdet ihr früh genug über diesen Eintracht Podcast Twitter-Kanal Bescheid bekommen.
Genau, also folgen Sie Eintracht Podcast auf Twitter, alle Informationen zur nächsten Sendung und über lokale Radiosender in Frankfurt kommen da sehr zeitnah. Wir bedanken uns fürs Zuhören, machen den Sack zu, wünschen ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.